Wenn Leid unser Leben erschüttert, prallen oft zwei Sichtweisen aufeinander, die eigene innere Überzeugung, nichts falsch gemacht zu haben, und fromme Erklärungen anderer, die alles in einfache Schemata von Schuld und Strafe einordnen. Genau diese Spannung begegnet uns in den Auseinandersetzungen zwischen Hiob und seinen Freunden. Hiob hält unbeirrt an seiner Integrität fest, während Zophar mit scharfen Worten eine scheinbar logische, aber geistlich blinde Erklärung liefert. Hinter dieser dramatischen Diskussion steht jedoch eine viel tiefere Frage: Was hat Gott wirklich im Sinn, wenn er Leid zulässt, und wie passt das zu seiner ewigen Absicht mit uns? Hiobs Unnachgiebigkeit und das verborgene Herz Gottes. Hiobs Unnachgiebigkeit hat eine edle und zugleich tragische Seite. Er hält an seiner Integrität fest, weil er vor Gott mit gutem Gewissen leben will. Es ekelt mich vor meinem Leben. Ich will meinen Kummer von mir lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Aus dieser Bitterkeit erwächst der Gedanke eines Gerichtssaals, Gott als Kläger und Richter, er selbst als Angeklagter, der doch nichts Belastendes in seinem Leben findet. In Hiobs Wahrnehmung gibt es nur zwei Ebenen, Sünde oder Unschuld, Strafe oder Rechtfertigung. Innerhalb dieses Rahmens reagiert er konsequent, ja fast zwingend, und gerade darin zeigt sich seine Blindheit. Denn Gottes Handeln mit ihm passt in keinen dieser einfachen Kategorien, es entspringt weder willkürlichem Zorn noch blinder Vergeltung. Gottes Handeln mit Hiob entsprang jedoch nicht seinem Zorn, sondern seinem Wohlgefallen. Es war kein Richten, sondern ein Entkleiden, Verzehren und Niederreißen, damit er Hiob mit Gott selbst wieder aufbauen konnte. Was Hiob nicht sieht, ist das verborgene Herz Gottes. Die Schrift spricht von einem Geheimnis, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, seinem Vorsatz, sich selbst in Menschen hineinzuteilen und sie zu seiner Ausdrucksform zu machen. Schon bei der Schöpfung lässt Gott dieses Ziel aufleuchten, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Der Mensch ist nicht nur als moralisches Wesen gedacht, das zwischen Gut und Böse unterscheidet, sondern als Gegenüber, in das Gott sich selbst hineingeben will. Wenn Gott daher mit Hiob umgeht, richtet er nicht einen Verbrecher ab, sondern er entkleidet, verzehrt und reißt nieder, um Raum für etwas Neues zu schaffen, für sich selbst als Inhalt und Leben. Hiobs Standhaftigkeit bewahrt ihn davor, in eine falsche Schuldtheologie einzuknicken, aber sie verhindert auch, dass er hinter der leidvollen Oberfläche den Gott entdeckt, dessen Wohlgefallen es ist, sich mitzuteilen. Gerade in der Spannung zwischen seiner Unnachgiebigkeit und Gottes verborgenem Ziel liegt die Einladung, Leid nicht nur als Rätsel der Gerechtigkeit zu sehen, sondern als verschlossene Tür, hinter der ein größerer, tieferer Gott wartet, der nicht bloß fordert, sondern sich schenkt. Es ekelt mich vor meinem Leben. Ich will meinen Kummer von mir lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Wer sich in Hiob wiederfindet, aufrichtig, aber innerlich verhärtet im Ringen um Gerechtigkeit, darf sich von dieser Geschichte leise in eine andere Blickrichtung führen lassen. Gott ist größer als das Schema von Schuld und Unschuld, Strafe und Lohn. Hinter vielem, was wie Zorn aussieht, steht sein verborgenes Wohlgefallen, Menschen herauszulösen aus dem bloß moralischen Denken und sie in eine Beziehung hineinzuführen, in der er selbst das eigentliche Geschenk ist. In dunklen Zeiten muss nicht alles verstanden, aber vieles neu vermutet werden, dass der, der niederreißt, derselbe ist, der aufbauen will, und dass hinter dem Schweigen eines unergründlichen Gottes das leise Werk geschieht, den Menschen mehr zu sich selbst hin zu öffnen, als es in hellen Tagen je möglich wäre. Von ethischer Perfektion zu Gottes Ökonomie. Hiobs Leben vor der Katastrophe ist geprägt von einem hohen Ethos. Er ist besorgt um seine Kinder, um die Armen, um die Reinheit seines Herzens. In seiner Welt sind die Linien klar, wer gerecht lebt, darf mit Segen rechnen, wer Unrecht tut, muss mit Konsequenzen rechnen. Als all dies zusammenbricht, erschüttert das nicht nur sein äußeres Leben, sondern sein innerstes System. Er ringt darum, wie ein Mensch, der sich redlich um Fehlerlosigkeit bemüht hat, in ein derartiges Leid geraten kann. Gott aber führt Hiob aus dem engen Raum der Ethik in den weiten Raum seiner eigenen Ökonomie. Es geht nicht mehr primär darum, ob Hiob Recht hat oder Unrecht, ob seine Bilanz vor Gott stimmt, sondern darum, dass Gott sich selbst als Inhalt seines Lebens gewinnt. Hiobs Unnachgiebigkeit lag daran, dass ihm die göttliche Offenbarung fehlte und er daher nicht erkennen konnte, dass Gottes Umgang mit ihm durch Katastrophen nicht im Bereich der Ethik lag, das heißt, nicht davon abhing, ob er Gutes oder Böses tat oder ob er im Recht oder im Unrecht war, sondern in der Sphäre des Gottgewinnens, damit er von der Suche nach ethischer Vollkommenheit zur Suche nach Gott und zum Gewinnen Gottes anstelle von irgendetwas anderem hingewendet würde. Hier berührt das Hiob-Buch eine Linie, die das ganze Neue Testament durchzieht. Paulus fasst sie konzentriert zusammen: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes. Gottes Ziel ist nicht, Menschen an den Rand einer unerreichbaren moralischen Perfektion zu treiben, sondern sie so mit Christus zu verbinden, dass Christus in ihnen lebt und wirkt. Hiobs Unnachgiebigkeit entspringt seiner Ehrlichkeit, aber sie ist vollkommen auf das eigene ethische Profil bezogen. In den Katastrophen beginnt Gott, diese Fixierung zu lösen. Was Hiob als Bedrohung seiner Gerechtigkeit empfindet, ist in Gottes Hand ein Weg, ihn von der Suche nach eigener Vollkommenheit zur Suche nach Gott selbst zu führen. Aus dem Menschen, der um seinen Ruf ringt, soll ein Mensch werden, der um Gottes Gegenwart ringt, aus einem Leben, das von der Frage »Bin ich im Recht?« dominiert ist, ein Leben, das sich vom Satz tragen lässt, »Christus lebt in mir.« Wenn Hiobs Geschichte so gelesen wird, verliert das Leid nicht seine Schärfe, aber es bekommt einen neuen Horizont. Es ist nicht die willkürliche Störung eines gelungenen moralischen Lebens, sondern ein schmerzhafter Durchgang zu einer anderen Art von Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit, die nicht aus dem Menschen, sondern aus der Einwohnung Christi kommt. So entsteht ein leiser Trost, auch dort, wo der Boden unter den Füßen zu zerbrechen scheint, kann Gott dabei sein, den Menschen zu lösen von der Last, sich selbst rechtfertigen zu müssen, um ihn hineinzunehmen in ein Leben, das aus Gnade und Gegenwart lebt. In diesem Licht werden sogar zerbrochene Ideale zum Rohmaterial eines tieferen, innerlich freieren Gehorsams, der nicht mehr um sich selbst kreist, sondern um den, der sich in uns niederlässt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer lange um ein untadeliges Leben gerungen hat und sich plötzlich von Leid oder innerem Zerbruch überrollt sieht, steht oft vor derselben unsichtbaren Wand wie Hiob. Wenn Ethik das Zentrum bleibt, wirkt das eigene Scheitern oder das erlittene Unrecht wie ein endgültiges Urteil. Im Licht von Gottes Ökonomie aber beginnt sich das Bild zu verschieben. Dann wird verständlich, dass Gott manchmal gerade das, worauf wir uns moralisch gestützt haben, aus der Hand nimmt, um uns frei zu machen für eine tiefere Wirklichkeit, dass Christus selbst unser Leben, unsere Gerechtigkeit, unsere Kraft wird. Diese Perspektive nimmt nichts von der Ernsthaftigkeit eines heiligen Lebens, aber sie befreit von der Tyrannei der Selbstbeobachtung und öffnet den Raum für ein stilles, vertrauendes Dasein vor Gott, in dem das Wichtigste nicht mehr ist, fehlerlos zu sein, sondern durch alles hindurch an Christus reich zu werden. Zophars blinde Argumentation und unsere begrenzten Deutungen. Zophar tritt in die Auseinandersetzung mit Hiob mit großer Überzeugung, aber wenig Demut ein. Sein Gottesbild ist klar, geschlossen, scheinbar unangreifbar, Gott ist gerecht, der Allmächtige ist erhaben, niemand kann sein Urteil aufhalten, daraus folgt für ihn logisch, dass Hiobs Leid eine Konsequenz verborgener Schuld sein muss. In seinen Worten steckt viel Richtiges über die Größe Gottes, doch das Entscheidende fehlt, der Blick für Gottes verborgenes Ziel mit diesem leidenden Menschen. So schärft sich seine Sprache zu Härte, ein hohler Mensch bekommt Verstand, wenn ein Fohlen eines Wildesels als Mensch geboren wird. Hiob wird zu einem leeren Kopf degradiert, dessen Klagen nicht ernst genommen, sondern als Ausdruck von Torheit abgetan werden. Hier zeigt sich eine Blindheit, die nicht im Mangel an theologischen Sätzen liegt, sondern im Mangel an Teilnahme an Gottes Herz. In Vers 12 sagte Zophar: Ein hohler Mensch bekommt Verstand, wenn ein Fohlen eines Wildesels als Mensch geboren wird. Das war gewiss kein Wort der Gemeinschaft oder der Liebenswürdigkeit. Zophar meinte damit, dass Hiob ein hohler Mensch sei, ein Mensch, dem es völlig an Verstand fehlt. Die Begrenztheit von Zophars Argumentation steht stellvertretend für viele unserer eigenen Deutungsmuster. Wo Leid auftritt, sucht das Herz sofort nach Erklärungen, Ursache und Wirkung, Fehler und Folge, verborgene Sünde und göttliche Strafe. Manches davon hat einen wahren Kern, doch das Hiob-Buch öffnet den Blick für eine andere Ebene. Gott arbeitet an Hiobs innerem Menschen, um ihn aus einem äußerlich geordneten, innerlich aber selbstbezogenen Leben in eine tiefere Gemeinschaft mit sich zu führen. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Mit dieser Frage erinnert Gott Hiob später daran, dass seine Wege weit über die menschliche Berechenbarkeit hinausreichen. Nicht jede Not ist ein direktes Spiegelbild individueller Sünde, nicht jedes Leid lässt sich in ein einfaches Belohnungs- und Strafschema einordnen. Die Größe Gottes entzieht sich solchen Rasterungen. So wird Sofar für den Leser zu einem warnenden Spiegel. Seine Worte sind logisch, aber nicht seelsorgerlich, biblisch klingend, aber an Gottes aktueller Bewegung in Hiobs Leben vorbeigeredet. Wer diesem Spiegel ins Auge schaut, entdeckt vielleicht eigene Neigungen, vorschnell zu urteilen oder fremdes Leid aus sicherer Distanz einzuordnen. Die Geschichte erinnert daran, dass Gott in seiner Ökonomie nicht nur Recht spricht, sondern Menschen auf Wege führt, die nur er überblickt. Das lädt dazu ein, im Angesicht von Leid, dem eigenen wie dem Fremden, langsamer mit Erklärungen, aber schneller mit Mittragen und stiller Ehrfurcht zu sein. Denn der Gott, der hinter Hiobs Dunkel wirkt, bleibt auch heute der gleiche, groß, frei und doch nahm, unbegreiflich in seinen Wegen und zugleich zuverlässig in seiner Absicht, Menschen zu erneuern und in Christus zu gewinnen. Zophars blinde Argumentation zeigt, wie gefährlich ein richtiges System ohne teilnehmendes Herz werden kann. Wer sich in ihm wiedererkennt, wird nicht verurteilt, sondern eingeladen, einen anderen Weg einzuschlagen, weniger Deutung, mehr Hören, weniger schnelle Folgerungen, mehr Vertrauen auf Gottes verborgene Führung. Leidende brauchen nicht zuerst einen Schlüssel zum Warum, sondern die Gewissheit, dass sie vor Gott nicht zu Objekten eines Systems werden, sondern zu Menschen, an denen er persönlich handelt. In diesem Bewusstsein kann selbst das, was keinen Sinn ergibt, in einem anderen Licht stehen, nicht als letzte Realität, sondern als eine Wegstrecke, auf der der unbegreifliche Gott seine guten Gedanken mit uns weiterführt, als wir es durchschaubar formulieren könnten. Relevante Schriftstellen: Hiob Kapitel 11 Verse 1 bis 6, Hiob Kapitel 11 Verse 7 bis 12, Hiob Kapitel 11 Verse 13 bis 20. Diese Warnung hilft, im Umgang mit Leid weniger vorschnell zu urteilen und stattdessen mit mehr Ehrfurcht und Mitgefühl zu hören. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.